Es ist 9 Uhr, mitteleuropäische Sommerzeit. Hier ist Oskar Echo 3, X-Ray November Bravo mit dem Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch. News, Infos und Wissenswertes rund um den Amateurfunk.
Und ich sage einen recht schönen, angenehmen Sonntagmorgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Hier meldet sich der Österreich-Rundspruch, der erste Rundspruch in der Saison 2005-2006. Wir haben ja immerhin den ersten Sonntag im September dieses Jahres. Und wir melden uns live vom Ort einer Veranstaltung, und zwar hier aus Altlenkbach. Das ist südlich von Wien, westlich von Wien. Liegt ja an der Westautobahn, also westlich von Wien. Und hier gibt es ein herrliches Areal bei einem Gasthaus namens Schulzhütten. Und das ist zum vierten Mal insgesamt nun Austragungsort eines Field Days, der eigentlich aus der Aktivität des ADL 303, das ist also Mödling, entstanden ist und nun zum zweiten Mal unter der Führung von OE3 MSU steht. Was heißt Führung? Er hat die Arbeit gemacht, er hat es organisiert, er hat die ganze Geschichte hier ins Laufen gebracht, er hat alles zusammengetragen, was notwendig ist, er hat die Werbeltrommel gerührt, er hat die Homepage gestaltet, er hat viele Dinge gemacht und es ist ein voller Erfolg geworden. Anreise war vorgestern am Freitag, gestern Samstag war eigentlich hier wirklich die Hölle los. Der gesamte Wiesenplatz, auf dem wir hier stehen, ist voller Autos, Wohnmobile, Wohnanhänger, Zelte, hochinteressante, selbstkonstruierte Wohnmobil-ähnliche Dinge, die sich aber als perfekte Funkfahrzeuge herausgestellt haben. Also man hat hier wirklich was zu sehen gehabt. Es hat einen sehr gut bestückten Flohmarkt gegeben. Nebenan hier, die Schulzhütten hat einen regelrechten Badeteich, ein Biotop, das aber zum Baden und Relaxen geeignet ist. Und da herinnen stehen zig Antennen und viele Funkamateure, die einfach Spaß an der Sache haben. Auch heute hier noch am Sonntag erwarten wir uns einigen Zustrom an Gästen. Freuen uns ungeheuer drauf, was heute hier noch passiert. Das war auch der Anlass, dass wir gesagt haben, es fällt zusammen auf einen Rundspruch Sonntag. Warum sollten wir nicht den Rundspruch wieder einmal vor Ort bei einer Veranstaltung tun? Auf der anderen Seite, technisch wird es immer interessanter, immer kompakter, denn heute ein kleines Mischpult, ein Laptop mit allen Zuspielungen, das ist es, was man braucht, um Radio, aber auch Rundspruch aus dem Feld zu gestalten und zu senden. Und Max, OE3 MSU, hat dann noch ein Funkgerät aufgetrieben. Wir haben einen Test gemacht vor 14 Tagen. Wie kommen wir denn hier aus diesem zwar sehr hochgelegenen Gebiet, aber gegenüber Wien, durch den Wienerwald abgeschirmten Flecken raus. Und der Weg wurde dann über das Relais am Wienerberg R1 gewählt. Von dort wird auch die weitere Übertragung Echolink laufen und gleichzeitig wird auch die Station in Mödling, OE3XNB, dieses Signal übernehmen. So, genug der Einleitung. Wir haben für heute etliches vorbereitet. Insgesamt jetzt einen DX-Bericht und in Summe dann etwa 35 Minuten Originaltöne von der gestrigen Veranstaltung. So, Mikro frei in Kürze jetzt für unseren Bugner, aber sagen wir doch einmal, wer wir sind. Ja, wenn es funktioniert. Das ist natürlich immer wieder lustig, wenn die Technik doch was anderes tut, als man will.
Echo 3, X-Ray, November, Bravo.
Ja, recht schönen guten Morgen, darf ich Ihnen wieder einmal nach 2,5 Monaten sagen. Und ich werde Ihnen gleich einiges berichten können, was in dieser Zeit auf unserer Sonne passiert ist. Es hat 3 Ereignisse gegeben, die berichtenswert sind. Da ist zum Beispiel einmal in der Zeit vom 3. bis 5. Juli die Sonne besonders aktiv gewesen. Wir haben da Relativzahlen gehabt von 192 am 4. Juli, 181 am 5. und 179 am 3. Juli. Und das ist immerhin ungefähr oder knapp die Hälfte dessen, was wir am Höhepunkt am 20. Juli 2000 gehabt haben. Damals war der Tageswert nämlich 401 Flickeneinheiten. Auch der solare Flux war mit 130 Einheiten auf einem Höhepunkt. Schon 14 Tage später das Gegengewicht dazu. 5 Tage lang gab es eine fleckenlose Zone, also eine Zone mit null Relativzahl vom 18. bis zum 22. Juli und ebenfalls der solare Flux lag auf 71 bis 74 in diesen 5 Tagen. Aber nun kommt es das Besondere, was sich in dieser Zeit getan hat, nämlich am 11. August wurde im täglichen Funkwetterbericht darüber berichtet, dass die ersten Sonnenflecken des vermutlich künftigen Zyklus 24 beobachtet wurden, also mit der umgekehrten magnetischen Polarität. Das war eine nicht mit eigenen Fleckenzählung behaftete Gruppe S580. Und 3 Tage später war die nicht da, aber eine andere mit 583 ist ebenfalls mit umgekehrter Polarität in Magnetismus aufgeschienen. Und der Ort dieser Gruppen, wo die festgestellt wurden auf der Sonne, befindet sich derzeit im erdabgewandten Teil, also auf der Rückseite der Sonne. Und ich erwarte, dass circa in einer Woche diese Gegenden auf der Sonne wieder über den Ostrand erscheinen könnten. Natürlich kein Garantiefall, dass sie wirklich erscheinen müssen, aber es zeichnet sich ab, dass wir dem Minimum in circa einem Jahr näher kommen werden. Und es wird also vermutlich jetzt eine Zeit anbrechen, wo wir sowohl nach der einen wie nach der anderen Richtung magnetische Erscheinungen auf der Sonne feststellen können. Was gibt es sonst noch zu berichten über die Sonne? Im Deutschlandrundspruch dieses Wochenendes berichtet man zuerst über den Zeitraum 24. bis 30. August. Sie wissen, der Rundspruch erscheint textlich bereits immer am Mittwoch vor unserem Rundspruch. Am 24. August trafen 2 Teilchenwolken von der Sonne bei uns ein, die durch die koronalen Massenauswürfe am 22. August ins All geschleudert wurden. Das geomagnetische Feld war stark gestört. Die transpolaren Funktionen konnte man für einige Stunden nicht nutzen. Das Erdmagnetfeld beruhte sich bis zum Mittag des 26. August und blieb so bis zum Ende des Berichtszeitraums. Der solare Flux fiel von 98 auf 86 Einheiten und liegt nahe des 90-Tage-Mittelwertes von 94. Zwischen 160 und 40 Meter verbesserten sich jahreszeitlich bedingt die DX-Bedingungen. Es lohnt sich in den Dämmerungszeiten auf die vielen guten DX-Signale zu hören. Relativ stabile Bandöffnungen ließen sich auf 40, 30 und 20 Meter registrieren. Bis zum kommenden Mittwoch, 7. September, sagt man voraus, die Sonnenaktivität bleibt überwiegend ruhig, wobei die Region 10806 auch einzelne C-Flares triggern kann. Bei ausbleibender Gewittertätigkeit lohnt sich die Beobachtung der unteren Bänder in den Dämmerungszeiten. Relativ stabile DX-Bedingungen finden wir zwischen 7 und 14 MHz. Am 1. und 2. September, das war schon, waren geomagnetische Störungen wahrscheinlich. So, das war es, was von Deutschland zu sagen war. Die Amerikaner berichten uns eigentlich für die Zeit bis zum 13. September Folgendes. Sie rechnen vom 4. bis zum 8. September mit leichter Unruhe auf der Sonne. Dann folgen 3 Tage vom 9. bis 11. mit ruhiger Sonne. Dann gibt es Aktivität am 12. September und wieder unruhige Verhältnisse am 13. Bevor ich jetzt auf das DX-Geschehen eingehe, habe ich hier noch eine Information im Zusammenhang mit der Umweltkatastrophe im Süden Amerikas. Und zwar der W3UR schickt mir eine Frequenzliste zu, wo Notverkehr abgewickelt wird. Ein großer Teil befindet sich außerhalb von amateurbezogenen Frequenzen. Also erwähne ich die erst gar nicht. Das andere betrifft Frequenzen, die zwar in USA üblich sind oder verwendbar sind, nämlich 3800 bis 4000 beziehungsweise 7225 bis 7092 kHz. Aber im 20 Meter Band gibt es Bereiche, die sehr wohl von uns gestört werden könnten. Da ist zunächst einmal die Frequenz 14265, aber dann vor allem der Bereich 14300 bis 350. Und wenn ich mich richtig entsinne, sind da vor allem auf 14.320 herum unsere Scan-TV-QRV, deren breite Signale doch einigermaßen stören würden. Also bitte vermeiden Sie Störungen des Notverkehrs da drüben in den USA. Die haben sowieso schwer genug. Eine weitere Meldung, das schicke ich noch voraus, betrifft das Cure-Atoll. Da wird mit den Rufzeichen Kilo 7 Charlie im Zeitraum September, Oktober 2005 eine Expedition stattfinden und sie seien also vorgewarnt, ich werde sicherlich noch einmal darauf zurückkommen. Die Amerikaner verfolgen auch noch sehr intensiv das Projekt der Reaktivierung von Desecheo und Navassa. Ich will Ihnen jetzt aber das ersparen, ja, wie Sie den Vorhalten der Wildlife und Fishing Company oder wer heißt es da, da begegnen wollen. Jedenfalls die ganzen Argumente von denen werden da einigermaßen sozusagen bekämpft. Dann habe ich hier noch eine Information. Es hätte während des 2,5-monatigen Zeitraums hätte ich schon ein Amerikaner nach Nordkorea gehen, hatte auch eine Lizenz und so weiter, ist auch dort eingetroffen und was hat sich herausgestellt, die Lizenz wurde von irgendwelchen subalternen Personen erteilt, nicht aber von der Regierung und so ist das Ganze ins Wasser gefallen. Ich spare Ihnen derzeit weitere Details darüber. Was gibt es sonst noch jetzt über die X zu berichten? 5 Südkoreaner haben die Absicht, im Zeitraum 5. bis 11. November nach den Salomonen und weiter nach Temotu Island zu gehen. Sie wissen, Temotu ist ein eigenes DXCC-Land und jedenfalls steht da eine Expedition ins Haus. Ich habe hier eine große Liste von Frequenzen. Ich hoffe, dass rechtzeitig zum Zeitpunkt diese noch einmal wiederholt werden. Ich will sie Ihnen jetzt ersparen. Die Republik Palau, früher mal als KC6 unter amerikanischer Verwaltung gestanden, sollte wieder mal in die Luft gehen. Und zwar November 4, Golf November, hat die Leine der OH2BH, wollen dort mit 2 Rufzeichen bis zum 5. September, also noch bis morgen, QRV sein. Die Rufzeichen, die sie dort haben, sind Tango 88 Golf Golf, beziehungsweise Tango 88 Bravo Hotel, diese Station in SSB, die erstgenannte CW. Das Gebiet, der erste Insel im nächsten Jahr, Ende Jänner, Anfang Februar, QRV sein wird, dürfte allgemein bekannt sein. Eine Gruppe von oder wenige Inspektoren, der Operator, hat sich nach Punta Arenas und Santiago de Chile begeben, um zu kontrollieren, ob noch alle bereits von der geplant gewesenen Expedition vorhandenen Dinge eben vorhanden sind, dass sie eben nicht dann im entscheidenden Augenblick dann im kommenden Winter vielleicht Schwierigkeiten entstehen. Wer sich über den letzten Stand informieren will, wird auf Internet-Webseite verwiesen, www.peterhorn, in einem Wort, Papa Echo Tango Echo Romeo Oscar November Echo.com. Dort können Sie sich weiter informieren. Dann gibt es da in Sri Lanka die Möglichkeit, offensichtlich gegenwärtig im 160 Meter Band 4 Sierra 7 Alpha Bravo zu arbeiten. Und man hat dort eine 160 Meter Station an T-Loaded Vertical errichtet. In den Emiraten ist der Whisky 4 Juliet Sierra mit der Station Alpha 61 Charlie gegenwärtig zu arbeiten. In der Antarktis ist ein Neuseeländer, wenn Sie das Rufzeichen Zulu Lima 5 Kilo X hören, der sitzt nicht in Neuseeland, der sitzt auf Scott Base, das ist Ross Island, und arbeitet in 20 und 40 Meter Band CW und SSB bis zum Oktober. Ob Anfang oder Ende Oktober wird nicht genannt. Er hat 500 Watt an einer Vertikalantenne. Im Sudan ist ein UN-Mitarbeiter aus Bosnien, Tango 98 Alpha, alias Tango 94 Fox Charlie, jetzt für ein Jahr dort lizenziert worden. Er hat das Rufzeichen Sierra Tango 0 Romeo Mike und ist also von dort in der nächsten Zeit zu arbeiten. In Costa Rica feiert man 184 Jahre Unabhängigkeit von Spanien und hat eine Sonderstation Tango India 0 Sierra Plus gebracht. Manager ist der Echo Alpha 7 Fox Tango Romeo. Jetzt gehen wir mal dann zur nächsten Information. Und zwar ist da sind zwei Amerikaner, der Whisky 0 Charlie November und der Kilo 9 Quebec Quebec, nach der Inselgruppe Wake gegangen, Präfix Kilo Hotel 9. Und die feiern dort den 60. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs. Ja, es wäre sehr schön, wenn wir sie arbeiten könnten. Termin ist der 19. bis der 30. September. Sie arbeiten auf 10 bis 160 Meter und zwar mit dem Rufzeichen Kilo Hotel 9 / Whisky 9 India. Also eines dieser Einbuchstaben, eine Ziffer, Einbuchstaben, Rufzeichen mit vorgesetzten Kilo Hotel 9. QSL-Karten an Kilo 9 Juliet Sierra. Dann habe ich hier noch eine Information über die Andamanen. Victor Uniform 2, Mike Yankee Hotel, sollte diese Woche, heißt es hier, es stammt aber vom 24. August, müsste also schon vorbei sein, auf den Andamanen sein und sollte dort auskundschaften, wo es Gelegenheiten geben könnte für mehrere Operationen, also Amateurfunkbetrieb. Und er plant auch dort im Dezember ein Hemfest zu veranstalten. Ich weiß nicht, ob sich eine Katastrophe mit Hemfest verbindet. Jedenfalls soll es mir recht sein, wenn man Victor Uniform 4 arbeiten kann. Bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie noch informieren, dass ich alle QSL-Karten, Victor Uniform 4, bitte bis knapp vor Friedrichshafen bei uns in der QSL-Vermittlung eingelangt sind, mitgenommen habe und persönlich den Garten von der Funkerin Barachti Brathan übergeben habe, einschließlich ausreichenden Geldmittel für das Porto. Leider sind aber bis jetzt noch keine Karten in den vergangenen zwei Monaten eingelangt. So, noch etwas aus dem Kalender, Expeditions- und Ex-Kalender. Tango Sierra 9 Sierra war oder ist noch heute eine Sonderstation aus Tunesien, steht im Zusammenhang mit Pfadfindertätigkeiten dort. Ebenfalls im Zusammenhang damit steht vom 5. September, also morgen bis 9. September, Tango Sierra 37, Whisky Sierra Charlie, den Kilo 7 Charlie vom 24.09. bis 8.10. von Q Atoll habe ich schon vorhin erwähnt. Die Expedition nach Nendo Island, das ist Salomonen und Temoto vom 5.11. bis 11.11. ist zu erwähnen und dann vom 7.11. bis 21.11. Kokos Keeling. Und vergessen Sie nicht, im Jänner, Februar gibt es wieder mal die Peter, die erste Insel. Und das soll es für jetzt gewesen sein. Und ich gebe das Mikrofon wieder dem Wolfgang.
Vielen Dank, Karl. Vielen Dank für den Dix-Bericht, aber auch vielen Dank, dass du hier heraufgekommen bist zur Schulzhütten in Alt-Lenkbach, weil der Karl hat es eher sehr spät erfahren, dass der Rundspruch nicht im Studio stattfindet, sondern heute hier am Ort der Amateurfunktage 2005, Alt-Lenkbach, bei der Mostschenke oder auch Schulzhütten, wie es eigentlich offiziell heißt.
Hier ist Oskar Echo 3, X-Ray November Bravo mit dem Österreich-Rundspruch.
Und wir kommen jetzt zu einigen Meldungen und Nachrichten aus dem DARC-Rundspruch. Während der Hochwasserkatastrophe am Alpenrand unterstützten österreichische Funkamateure aktiv die Einsatzkräfte. In weiten Teilen Vorarlbergs ist aufgrund des Hochwassers die komplette Kommunikationsinfrastruktur zusammengebrochen, oft auch beschädigt worden. Unter dem Rufzeichen Oskar Echo 9 X-Ray Romeo Kilo, der Amateurfunkstelle des österreichischen Roten Kreuzes und unter dem Rufzeichen der in Vorarlberg ansässigen Amateurfunkstationen läuft oder lief Katastrophenfunkverkehr. Dort stationierte Funkamateure, die mit Notstromnetz unabhängig funken konnten, stellten ihre Anlagen für wichtige Nachrichten zwischen Angehörigen und Rettungsorganisationen zur Verfügung. Auch ein deutscher Funkamateur, der sich im Bezirk Bregenz befand, unterstützte unter Oskar Echo Delta Lima 3 Tango Alpha den Funkverkehr. So der Präsident des österreichischen Versuchssenderverbandes Michael Zwingel, UE3MZC, in einer Pressemitteilung. Der Amerikaner Greg Olson aus Princeton, New Jersey, hat von der dortigen Telekommunikationsbehörde FCC als neuer Weltraumtourist das Rufzeichen KC2ONX erhalten. Im Anschluss an die Prüfung ist er nach Russland zur Teilnahme am Trainingsprogramm für Astronauten aufgebrochen. Der Start für seinen 10-tägigen Aufenthalt auf der Internationalen Raumstation ist für den 1. Oktober geplant. Das Logbuch of the Year, das Logbuch of the World, kurz auch LOTW des amerikanischen Amateurfunkverbandes, hat die Grenze von 10.000 Nutzern weit überschritten. Seit dem Start des Systems am 15. September 2003 stehen mittlerweile 75,1 Millionen QSOs in der Datenbank, von denen 3,5 Millionen Verbindungen authentifiziert sind, da diese mit den Logs vom Operator als auch den Gesprächspartnern im Datenbestand übereinstimmen. Und noch einmal zurück in den Weltraum. Etwas kurios, ein alter russischer Orlan-Raumanzug ist zu einem Amateurfunksatelliten umgebaut worden. Das berichtet Gaston Bertels, Oscar November 4 Whisky Foxtrot im Juli-Newsletter der ARIS. Der sogenannte Suit-Sat
sendet auf 145,990 MHz in FM mit einem halben Watt Leistung. Er sendet Grußbotschaften von Jugendlichen in Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Russisch und Japanisch. Jede Nachricht ist 20 Sekunden lang, gefolgt von einer 30-sekündigen Pause. Weiterhin wird ein SSTV-Bild und englischsprachige Telemetrie ausgesendet. Der Gesamtzyklus hat eine Dauer von 8 Minuten. Jetzt muss man sich das vorstellen, das schaut aus wie eine funkelnde Vogelscheuche im All, denke ich mir, wenn ich mir das bildlich vorstelle. Weitere Details liegen leider nicht vor. Das waren die Nachrichten im heutigen Österreich-Rundspruch. Mehr habe ich jetzt an Infopapier gar nicht mitgenommen. Da ist vieles beim Einpacken für die Sendung hier outdoor sozusagen übrig geblieben und nicht aus dem Studio mitgenommen worden. Ich hoffe, alle die, die mir während der Sommermonate Infos geschickt haben, sind jetzt nicht böse oder haben nicht etwas ganz Wichtiges gehabt, muss mich entschuldigen. Und dennoch gilt Folgendes. Informationen und Beiträge für den Rundspruch bitte an OE1 Whisky Bravo Sierra at oevsv.at. Soweit also unsere E-Mail-Adresse. Hier ist OE3XND mit dem Österreich-Rundspruch heute anlässlich der Amateurfunktage 2005 am Gelände der Schulzhütten hochüber Altlenkbach. Wir haben hier sehr viel Spaß gestern schon gehabt. Es gibt sehr viele Möglichkeiten hier auch für die Familien. Man kann baden, auch das wurde heute schon genützt. Es ist herrlichster Sonnenschein. Wir blicken hier auf den Wienerwald hinunter, in allen Richtungen eigentlich. Aber hier gibt es auch alles Mögliche zu sehen. Neben mir steht ein Zelt, das Franz Sobotka, OE1 Alpha, Oskar Alpha hier errichtet hat. Und was kann man denn am besten in so einem Zelt tun? Man kann testen, man kann funken, man kann alle möglichen Dinge mit den Amateurfunkgeräten anstellen.
Ich
glaube, da wird gerade ein Test gemacht. Du testest ein Mikro.
Wir testen da gerade die Modulation von einem Tischmikrofon, das da schlecht klingen soll. Jetzt werden wir mal schauen. Ja, jetzt ist das Tischmikrofon da drauf. Wie klingt das jetzt? Mikrofon zu dir, Michael.
Ja, die Modulation ist sehr hell, aber gut.
Das mit ICOM-Logo geschmückte Zelt, was hast du da alles mitgebracht?
Eben die ICOM-Clubstation, das ist eine IC756, einen guten alten 728er haben wir noch da, einen 718er, also mit einem Wort ganz kräftig bestückt da mit ICOM, da wird schon wieder einer ungeduldig, werden wir da mal kurz funken. Ja, jetzt habe ich da das andere Mikrofon, das sozusagen das...
Na Moment, das ist jetzt... Ja, ja, und so ging es dahin, es wurde verglichen, getestet und man hat natürlich ja auch eine ganze Menge an Neuigkeiten rund um Technik und rund um Betriebsmöglichkeiten erfahren können. Und der Franz steht auch heute noch natürlich für jede Art von Auskunft zur Verfügung. Ein weiteres wesentliches Thema hier heroben ist natürlich auch der Notfunk.
Was wir heute von Seiten des Notfunkreferates gerne simulieren wollen, ist eine Einsatzstelle, wo wir eine mobile Funkleitstelle haben des Samariterbundes für die Einsatzkräfte der Rettung. Wir haben hier einen Funkbus, einen Amateurfunkbus für 2 Meter und 70 Zentimeter für eine lokale Verbindung. Wir haben hier das Backup nach hinten, eine Pakta-Verbindung auf 80 Meter.
Was meinst du mit nach hinten?
Die Verbindung nach hinten ist so gelagert, dass wir schriftliche Mitteilungen über Paktor an eine Einsatzzentrale im Hintergrund, die uns dann auf der Einsatzstelle versorgen kann. Oder immer irgendwelche Berichte, die von der Einsatzleitung hier kommen, weiterzuschicken, nach hinten. Hinten bedeutet immer eine Kommandozentrale oder eine Einsatzzentrale, die uns dann vorne im Schadensgebiet versorgen kann. Was haben wir noch hier? Wir haben hier dann die mobile Funkleitstelle vom Samariterbund. Der hat dann Funkverbindung intern auf 2 Meter Betriebsfunk, auf 4 Meter Feuerwehr- und Rettungsdienstfunk Rotes Kreuz Niederösterreich.
Wo liegen denn jetzt die Schnittstellen zwischen den kommerziellen Funkdiensten hier und dem Amateurfunk?
Die Schnittstelle ist diese, dass der kommerzielle Funkdienst an sich diese Übertragungsverfahren nicht hat, die wir haben. Und da könnten wir oder sollten wir im Einsatzfall dann Hilfe stellen und eine Querverbindung dann herstellen. Und unsere Übertragungsverfahren, die also beim kommerziellen Funkdienst nicht üblich sind, zur Verfügung stellen.
Wird diese Kombination mittlerweile gerne angenommen?
Die Samariter in Niederösterreich sind sehr interessiert und ich habe also das Notfunkreferat von UE3 jetzt mit dem Samariterbund etwas näher gebracht und ich denke, es wird sich etwas sehr Positives ergeben.
Mein Gesprächspartner war hier Michael Maringer, UE1 Mike Uniform. Ein weiteres Thema, das ihm sehr am Herzen lag, waren mobile Relaisfunkstellen.
Für eine regionale Funkversorgung im Bereich der Amateurfunkfrequenzen, einer stabilen Funkversorgung ist es uns jetzt natürlich, oder es ist für uns notwendig, dass wir auch Relais vor Ort fahren. Das ist eine fernmeldrechtliche Sache, die wir noch klären müssen. Als bemannte Funkstation sehe ich hier kein Problem und wir werden das jetzt verstärkt im Übungsbetrieb einfließen lassen. So etwas gibt es und wir werden das in der nächsten Zeit bis zur wirklichen rechtlichen Klärung, auch wenn das einmal unbemannt auch irgendwo hingestellt werden kann in einem Einsatzraum, wenn wir das bemannt betreiben. Und wir freuen uns über Ihre Teilnahme bei einer Übung auf diesen Relais.
Soweit also das Thema Notfunk, das hier mit einer ganzen Reihe von sehr interessanten auch Ausstellungsstücken zu sehen war, angesprochen wurde die mobile Leitstelle des Arbeiter-Samariter-Bundes Niederösterreich, die tatsächlich hier oben war, ein sehr, sehr aufgeräumtes, ein schön gestaltetes Funkmobil. Wir haben unsere Übertragung hier aus Alt-Lenkbach über eine Relaisfunkstelle geführt, aber das hatte auch den Vorteil, dass wir nicht nur Mödling erreichen können, sondern dass natürlich auch der Rundspruch digital übernommen werden kann.
Der Österreich-Rundspruch, auch digital auf Echolink via UE3 Bravo Mike Alpha.
Zurück zum gestrigen Geschehen in Alt-Lenkbach. Gast hier bei der Veranstaltung war auch der Landesleiter des Landesverbandes Niederösterreich.
Lieber Franz, ich habe da vorhin einen Notfunkkoffer gesehen und man hat mir erklärt, das ist einer der neuen Notfunkkoffer des Landesverbandes Niederösterreich. Wie kam dieser Koffer zustande, seine Existenz?
Ja, Wolfgang, begrüß dich einmal. Servus, hier ist OE3 Volkstrap Prawiski. Naja, wenn ich jetzt auf den Notfunkkoffer eingehen soll, dann muss ich ein bisschen weiter ausholen. Dass dieser Notfunkkoffer zustande gekommen ist, hat eigentlich eine größere Geschichte. Und zwar begonnen haben wir damit, dass wir einmal grundsätzlich im Landesverband beschlossen haben, dass wir den Notfunk einmal Schwerpunkt Referat eingeführt haben. Man hört ja immer so viele Sachen, die in der Welt vorkommen. Ich hoffe, sie treffen uns nicht, aber es kann auch vorkommen. Und dann habe ich mich einmal hingesetzt und habe eine PowerPoint-Präsentation gemacht, um einmal der Behörde zu zeigen, dass der Amateurfunk nicht nur so ein quasi CB-Funk ist, sondern dass bei uns, unseren Leuten mehr dahinter steckt, dass wir eben geprüfte Leute, Funker sind und dass das ein intelligentes Hobby ist.
Also das alte Anliegen, das immer wieder versucht wurde zu kommunizieren, aber offenbar jetzt einmal gelungen ist.
Das einmal gelungen ist, ja. Und ich habe hier eine PowerPoint-Präsentation gemacht, die sozusagen den Amateurfunk jetzt von Beginn auf bis zur Jetztzeit zeigt. Also aus dem Jahre 1925 begonnen bis jetzt, wo natürlich auch hier auch die guten und schlechten Seiten des Amateurfunks aufgezeigt habe. Ja, und wo wir dann auch in unserem Amateurfunkgesetz von 1998 auch eigentlich verpflichtet sind, hier im Notfall zu helfen. Und das habe ich einmal da in der Behörde vorgeführt und da haben sie dann schon ein bisschen gestaunt und einer hat sogar zu mir gesagt, naja, bis jetzt wurden eigentlich der Amateurfunker so ein bisschen belächelt quasi, naja, die haben das nur erkannt eben vom Sprechen, ne? Und wir haben das dann eben vorgeführt, was wir auch hier via Backdoor Excel-Tabellen übertragen können, Word-Files übertragen können, Bilder übertragen können und das bitte ungestört, also auf kurzer Welle, auf 2 Meter, auf 70 Zentimeter. Und das hat natürlich dann eigentlich, muss ich schon so sagen, eingeschlagen, sodass wir dann vorgeladen wurden in die Landesregierung, in die Landesfrauenzentrale Dulen. Da haben wir das noch einmal präsentiert. Und das Ende dieser Präsentation, also war halt dann sozusagen, dass man uns mitgeteilt hat, man würde gerne auch uns hier mit einbinden. Und zwar gleich so, dass wir uns Amateure einen richtigen Notfunkkoffer wünschen dürfen. Und dieser Notfunkkoffer, wie gesagt, haben wir jetzt einmal präsentiert, haben wir zwei Stück bekommen. Die stehen bei uns, wie gesagt, die verwaltet unser Notfunkreferent OE3KYS und untergebracht ist das Ganze derzeit bei der Polizei in Obergrafendorf im Sicherheitstrakt.
Wie wird dieser Notfunkkoffer eingesetzt im Fall eines Falles?
Naja, das Einsetzen des Notfunkkoffers, da wird jetzt momentan darüber diskutiert, wie man das machen muss. Der Behälter bei Backdoor können wir machen. Dann haben wir das, den FT 897 und die beiden kommen ja so, die steuern sich ja gemeinsam, das heißt wir können sprechen, wir können Backdoor machen, können natürlich alles, was halt das Backdoor, was der Backdoor 3 Pro kann. Und natürlich jetzt, wie wir den jetzt dann in der Praxis einsetzen, das werden jetzt einige Übungen zeigen. Vorgesehen ist so, dass wir jetzt mit der Landeswarnzentrale, mit den Behörden einmal Übungen machen werden im Herbst, ja, und dann werden wir schauen, wie kristallisiert sich das die beste Verwendung dieses Koffers aus oder der Einsatz, weil selbst wenn wir stehen haben, muss ja jeder den bedienen können. Das ist ja nicht so einfach. Sagt, da kann ja jeder bedienen. Ne?
Ja, natürlich. Nach dieser sozusagen erfolgreichen Präsentation mit deinem PowerPoint-File, das du gestaltet hast, was sind die nächsten Schritte? Wo möchtest du diese Präsentation noch vorführen?
Ja, wir haben auch an diese Präsentation dann noch die
Arena
angehängt, ja, wo man dann sozusagen hier auch unser Notfunk und so präsentiert, ja. Naja, und die Präsentation mache ich jetzt laufend bei den Behörden, ja. Es ist so, dass einige Bezirkshauptmannschaften, die wichtigste ist in dem von Lilienfeld, weil dort waren ja Katastrophen schon, ja, Scheibs und so weiter, dass wir die jetzt einmal präsentieren und das wird jetzt weitergehen. Also das Endziel wäre natürlich, wenn alle 21 BHs, die wir haben, hier solche Notfunkkoffer bekommen. Ne?
Aber das sind entsprechend Amateure, die damit umgehen können.
Ja, das ist richtig und ganz wichtig. Aus diesem Grunde wurde schon bereits eine Einschulung durchgeführt und zwar ist das am Hengsberg erfolgt. Eingeladen hat der OE3KYS, also unser Notfunkreferent. Es waren damals 20 bis 25 Leute draußen. Das war am 6. August. Ich muss sagen, mich hat es gefreut, dass so viele gekommen sind. Und da wurden einmal die Koffer vorgeführt. Und die sich halt interessiert haben, haben damit arbeiten können bereits. Und das wollen wir auch natürlich wiederholen, weil das ist ganz wichtig. Ein zweiter Schwerpunkt ist natürlich nach wie vor ATV, was wir haben, ja, dass die Schiene endlich Winterberg, Exelberg, St. Pölten Richtung Westen fertig wird. Also ich kann nur versprechen, es wird gearbeitet daran, aber es ist halt leider alles auf freiwilliger Basis und es geht halt nicht so, wie man halt will. Ne? Abschließend möchte ich mich bei den Veranstaltern hier oben in Alt-Lenkbach noch einmal recht herzlich bedanken, dass sie sich die Mühe genommen haben, hier das wieder einmal alles hervorzuzaubern. Ist ja nicht sehr einfach und recht herzlich auch den Max wünschen, dass er es nächstes Mal wieder macht. Ne?
Das war Franz Berger, OE3 FBW, der Landesleiter des Landesverbandes Niederösterreich, gestern hier im Rahmen der Amateurfunktage 2005 in Alt-Lenkbach.
Das Rundspracharchiv www.rundspruch-audio.oevsv.at.
Zurück zu den Amateurfunktagen. Das Gelände hier hat zwei Schwerpunkte. Zunächst einmal die Schulzhütten. Das ist natürlich das Wesentliche, denn da kommt die Versorgung und Verpflegung her. Dann das große Wiesenareal mit dem anschließenden Badeteich. Und natürlich gibt es da hinten noch etwas, wo sich die Funkamateure sammeln und tummeln. Und das ist der Stadel, in dem in bewährter Weise auch das Vereinsservice wieder seinen Gabentisch ausgebreitet hat. Oskar und seine Gattin sind auch hier, auch die gesamte Zeit, sie sitzen jetzt auch hier und sie haben den gesamten Tisch gedeckt mit allem, was das Vereinsservice zu bieten hat. Mittlerweile gibt es da sehr, sehr schöne neue Dinge. Das sollte man sich nicht entgehen lassen. Ein Stand der ADXBOE ist ebenfalls in diesem Stadel untergebracht und noch etwas eher sehr Geheimnisvolles gibt es hier zu sehen.
Hier in einem Danebengebäude der Schulzhütten finden wir eine ganze Reihe von Hightech-Baugruppen, in dem Fall ohne Gehäuse, eine Platine, Aufsteckkabel, so Bandkabel zu weiteren Platinen mit sehr großen und sehr eindruckend ausschauenden Chips drauf. Ich habe jetzt hier OE3 Delta India Golf. Gerhard, was tun denn diese Baugruppen, Gerhard?
Ja, das, was hier ausgestellt ist von mir, ist nichts anderes als ein digitaler Amateurfernsehsender, der nach dem Standard DVB-S arbeitet. Wir haben hier eine zentrale Baugruppe, an die maximal 4 Live MPEG Encoder angeschlossen werden können. Wir haben hier 2 angeschlossen, speisen diese Platinen mit 2 unterschiedlichen Videosignalen. Und auf diesen 2 kleinen Platinen wird die Live-Wandlung gemacht vom analogen Video- und Tonsignal auf einen MPEG-Datenstrom. Diese 2 MPEG-Datenströme dieser 2 unterschiedlichen Videosignale werden dann in einem Motherboard zusammengefasst zu einem gemeinsamen Datenstrom und auf der Frequenz 1255 MHz in dem Fall mit 7500 MHz per Funk an einen Messempfänger übertragen.
Wenn man jetzt keinen Messempfänger hat, wie das bei Amateuren üblicherweise der Fall ist, welchen Empfänger kann man dann verwenden, um dieses Signal oder diese Signale, sind ja mehrere, wieder sichtbar zu machen?
Das ist ganz einfach möglich, und zwar, wenn man sich einen ganz gewöhnlichen digitalen Satellitenempfänger kauft, das kann es ein freier Satellitenempfänger, so was ich gesehen habe in den verschiedenen Märkten, sind die ab 40 bis 50 Euro bereits zu bekommen. Und da kann man das ganz einfach anschließen. Und wenn man im 23 cm Band sendet, dann kann man das auch dort direkt empfangen. Die Grundinvestition ist einmal also das Motherboard und mindestens ein MPEG-Encoderboard plus der Sender.
Und was kostet das ungefähr?
Das liegt in der Größenordnung von 800 Euro. Ein MPEG-Encoderboard kostet ca. 200 Euro. Und maximal 4 kann man anschließen. Man kann aber auch den Datenstrom für ein Relais, das wäre vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, für ein Relais direkt durchschalten. Das heißt, man kann einen Empfänger anhängen, den MPEG-Datenstrom mit diesem Sender wieder weiterschicken und sozusagen eine Relaiskette ohne Verluste über eine Vielzahl von Relaisstellen machen.
Wenn wir schon bei Hightech sind, hier habe ich 2 Dinge gesehen auf dem Gelände, die sehr viel Ähnlichkeit mit dem trojanischen Pferd hatten.
Der einfache Laserpointer wird moduliert mit einer Trägerfrequenz, die natürlich beliebig ist. Ich habe sie so gewählt, dass sie hineinpasst in mein Empfängerkonzept, also in die Bandbreite des Empfängers, der also nur bis ungefähr 100 kHz geht mit dem Bauteil, mit diesem
technische Grundlagen für Laserübertragung. Und warum ich das trojanische Pferd angesprochen habe, hier steckt bei beiden Baugruppen und funktionierenden Transceivern, die wir hier mit Laser gesehen haben, sehr viel Hightech in einem fantasievollen Holzgehäuse. So, lassen wir das trojanische Pferd weg. Worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass man Audiosignale, aber in Zukunft auch Daten und Ähnliches mit einem Laserstrahl übermitteln kann. Michael Zwingel und Fritz OE1 Fox Fox Sierra haben hier 2 solche Anlagen mitgebracht und am Abend des gestrigen Tages konnten wir hier über eine Distanz von etwa 3-3,5 Kilometern über das Tal, wo die Westautobahn hier durchverläuft, eine sehr eindrucksvolle Demonstration erleben. Es ist schon faszinierend, wenn man dann sozusagen auf die andere Flanke des Tales hinüberschaut und dort wirklich hell aufglühend den Strahl eines eigentlich sehr, sehr kleinen und gar nicht besonders leistungsstarken Lasers erblickt. Noch dazu die Modulation, die Amplitudenmodulation dieses Laserlichtes sieht und gleichzeitig aus dem Lautsprecher die Modulation, die Stimme des Gesprächspartners hört. Eine Technik, die mehr und mehr getestet wird, womit also mit modernen Baugruppen sowohl auf der Laserseite als auch auf der Modulationsseite heute sehr interessante Versuche und Übertragungsmöglichkeiten gegeben sind. Ich kann nur alle ermuntern, sich mit dieser Technik zu beschäftigen. Es ist zwar nicht Funk in dem Sinn, wie wir es eigentlich gewöhnt sind, aber es hat eine ganze Reihe von faszinierenden Aspekten und es wird also auch hier auf dem Sektor noch ungeheuer viel Möglichkeiten zum Selbstbau geben. Weg von der Laserübertragung, das Gelände eignet sich hier ganz fantastisch für das Thema Fuchsjagd und Fuchsjagd war hier auch hautnah für Anfänger zu erspüren und zu erlernen.
Da haben wir ein Auto, Amateurfunk peilen, ARDF, einfach probieren und mitmachen. Hey, das ist ja ein Auto mit einem Arbeitsplatz herinnen, zwei Laptops sehe ich da, Kästchen, Schubladen, perfekt eingerichtet und jetzt sitzt da der Kabel. 56FZG, Karl, das ist hier sozusagen der Auswerteplatz für die Fuchsjagd.
Ja, das ist die Zeitnehmung und mit der Auswertung für die Zeitnehmung. Also verlassen. Alles also sogenanntes ARDF-Büro. Um 12 Uhr wurde gestartet und jetzt sind drei der Läufer unterwegs, also das sind Anfänger. Ansonsten starten wir einzeln. Also der nächste Läufer startet um 12:05 Uhr. Also der Start ist jeweils in 5 Minuten circa. Ein guter Läufer wäre ungefähr in 20 Minuten hier. Also der Anfänger kann es vielleicht eine Stunde auch dauern.
Bei einer richtigen wettbewerbsmäßigen Fuchsjagd, wie lang ist da etwa der Parcours?
Circa eine Stunde bis zwei Stunden, so in diesem Bereich.
Ja, so ging es also los und es waren eine Menge, insgesamt 7 Teilnehmer letztlich am Start, die sich auf dem Parcours gemacht haben. Einer von ihnen war Reinhold O1 RGW.
Na, es ist etwas ganz Neues für mich, eine neue Facette des Amateurfunks. Es ist das da hier das erste Mal, dass ich auf 80 Meter unterwegs bin und ich bin gespannt, wie es werden wird. Wir sind jetzt am Startblock. 3, 2, 3. Ja, viel Spaß, danke vielmals. Ja, jetzt geht's auf Zeit, gell?
Ja, der Reinhold, jetzt geht's auf Zeit und er hat's auch geschafft. Er ist von den 7 Teilnehmern tatsächlich mit der kürzesten Laufzeit wieder zurückgekommen. Hier nun die Auswertung dieser kleinen Fuchsjagd. Sie war ja deutlich verkürzt gegenüber einem normalen großen Bewerb. Also Reinhold O1 RGW hat den ersten Platz belegt. Der zweite Platz war ein sehr junger Mann, Martin Wagenhofer O3 Whisky Mike Alpha.
So, das ist der O3 WMA, wenn es stimmt, was da drauf steht.
Ja.
Wie lange bist du schon lizenziert?
Seit Oktober vorigen Jahr.
Macht Spaß?
Ja, sicher.
Ja. Habt ihr gewisse Schwerpunkte beim Funken?
Ja, OE-Konzept und so, auf der Clubstation.
Ja, und jetzt auch ein bisschen mit ARDF.
Genau, so ist es.
Viel Spaß.
Wunderbar.
Danke.
Ja, ein ganz junger Funkamateur, gleich mit Contest und Fuchsjagd aktiv dabei. Ich glaube, das lässt ein bisschen auch für die Zukunft des Amateurfunks hoffen. Es gibt nicht nur Handybenutzer, das muss man so sagen. Thema Fuchsjagd, ein abschließendes Statement. Wann findet die nächste große Fuchsjagd in Österreich statt? Fritz?
Ja, die nächste ist dann am 24. September in Bad Lauterstadt.
Die Amateurfunktage 2005 sind eine herrliche Gelegenheit, einmal sehr entspannt mit dem Michael Zwingli, OE3, Mike Sulo Charlie, dem Präsidenten des ÖVSV hier zu plaudern. Schönen Nachmittag, lieber Michael.
Ja, servus Wolfgang.
Michael, die Veranstaltung scheint gut besucht. Wir sitzen hier auf einer riesigen Wiese hoch über den Hügeln Niederösterreichs. Ist das nicht herrlich da?
Ja, es ist traumhaft und ich freue mich, dass so viele Funkamateure gekommen sind. Für mich ist es ein Highlight. Ich bin gestern Abend erst aus Griechenland zurückgekommen und habe aber doch alles zusammengepackt, um mit meiner Familie rauszukommen.
Das ist eine saftige grüne Wiese, das hast du wahrscheinlich nicht gehabt in Griechenland, ne?
Nein, aber das habe ich dort auch nicht gesucht.
alles klar. Viel die Saison, warst du bei anderen Veranstaltungen heuer auch schon?
Leider nicht so viel, wie ich wollte. Allerdings freue ich mich doch, dass es immer quer durch Österreich eine Reihe von Filtes gibt, sowohl in OE7 als auch zum Beispiel der Filte in Dobel.
Ah ja, natürlich.
Vorgenommen, einmal zu besuchen. Und Das ist ein Zeichen, ein deutliches Lebenszeichen des Amateurfunks.
Ja. Das ist klar, Michael, aber natürlich nützen wir die Gelegenheit, dich gleich zu ein paar Themen zu befragen. Du hast mir erzählt, dass du zwar jetzt vom Urlaub zurückgekommen, am nächsten Wochenende in Sachen Amateurfunk schon wieder unterwegs sein wirst.
Ja, das ist korrekt. Es geht Mitte September nach Davos in die Schweiz. Der Schweizer Verband hat sich bereits erklärt, heuer die alle drei Jahre stattfindende JARU Region 1 Konferenz zu veranstalten und abzuhalten. Die findet also in Davos statt und wir werden mit drei Vertretern des ÖVSVs auch wieder die Interessen der österreichischen Funkamateure dort vertreten.
Welche Themen werden dort diskutiert? Was kann man sich als Amateurfunker darunter vorstellen?
Ja, grundsätzlich muss man sich vorstellen, dass dort alle Verbände aus den Ländern der ITU Region 1 vertreten sind. Das sind also die ITU Region 1 ist ja eine recht bunte Region. Man muss sich vorstellen, da gehört Afrika ebenso dazu, wie zum Beispiel die EU und Länder, die also nicht zur EU zählen. Von daher ganz unterschiedliche Interessen, ganz unterschiedliche Welten aus dem Blickwinkel der Telekommunikation und des Telekom-Regelwerkes, aber auch natürlich von der Nationalität. Und für mich ist es immer wieder toll, wie die Brücke zwischen den verschiedenen Nationalitäten dort geschlagen wird durch den Amateurfunk.
Sind das auch eher, ich sag mal, Zukunftsthemen oder wären dort eher Standarddinge? Was kann man sich vorstellen dann?
Es ist geregelt in mehrere Arbeitsgruppen. Die Konferenz dauert fast eine ganze Woche. Oh. Was darf man sich vorstellen? Es geht dort natürlich auch um finanzielle Dinge, es geht um administrative Dinge, die in einzelnen Komitees bearbeitet werden. Aber es geht insbesondere um in Untergruppen um die Fragen der Bandpläne im Kurzwellenbereich. Aber auch um Bereiche, wie wird der Amateurfunk in Zukunft vertreten gegenüber der EU-Kommission, gegenüber der World Radio Konferenz, die wieder auf uns zukommt, ich glaube im Jahr 2007, wo man also vielleicht neue Begehrlichkeiten von Seiten des Amateurfunks hat an die Frequenzvergabe bei der ITU. Und das wird alles also bis hin in den Gigahertz-Bereich in einzelnen Untergruppen besprochen.
Dann kommen wir jetzt zu einem nächsten Thema auf unserer Gesprächsordnung, die wir uns ein bisschen vorher vor der Aufnahme des Beitrags überlegt haben. Ein wesentlich kleinräumigeres Thema hat sich offenbar in Österreich zwischen einigen Landesverbänden und dem Dachverband ergeben.
Ja, wie schon in der QSB, unserer Vereinszeitschrift, geschrieben, ist es so, dass zwei Landesverbände, im Wesentlichen OE2 und OE4, eine außerordentliche Hauptversammlung gefordert haben. Schon im Frühsommer hat die stattgefunden und ich möchte vielleicht da kurz darauf zurückkommen. Es ging um wesentliche Fragen der Statuten. Es gab einen Antrag auf Statutenänderung. Man muss vorausschicken, das neue Vereinsgesetz hat eine Statutenanpassung notwendig gemacht. Diese sind also eher kleinerer und administrativer Art. Gleichzeitig hat man das aber dazu verwenden wollen, um von Seiten der genannten Landesverbände Änderungen in die Statuten einzubauen, die insbesondere fördernde Mitgliedschaften ermöglichen. Das sind aber Mitgliedschaften, die keinen Dachverbandsbeitrag bezahlen sollen und von daher also nicht ihren vollen Beitrag leisten zu unserer Vereinstätigkeit. Und auf der anderen Seite hat man auch den Antrag gestellt, die Wahl und die Stimmrechtsverteilung bei einer außerordentlichen Hauptversammlung zu ändern. Und zwar bis jetzt ist es so, dass zum Beispiel über das Budget bzw. über die Statuten mit einer gewichteten Zweidrittelmehrheit abgestimmt wird. Das heißt, jedes Mitglied, jeder einzelne Funkamateur in Österreich ist dort mit einer Stimme durch seinen Landesleiter vertreten, wobei der Landesleiter so viele Stimmen hinter sich vereinigt, wie er eben Mitglieder in seinem Landesverband hat. Der Antrag aus OE4 hat also zum Beispiel beinhaltet, das zu ändern und jedem Landesverband gleich viel Stimmen zu geben. Die Mehrheit der Landesverbände hat das glatt abgelehnt, und zwar mit dem Hintergrund, dass damit ein Ungleichgewicht entstehen würde. Ein Landesverband wie zum Beispiel OE4 mit ca. 30 Mitgliedern hätte dann nämlich genauso viel Gewicht wie ein sehr großer Landesverband, sei es aus OE5, OE3, um nur einige Beispiele zu nennen.
Wie ist nun die Sachlage im Augenblick? Ist das schon ausdiskutiert?
Nun, aus meiner Sicht ist es insofern ausdiskutiert, als es eine klare Entscheidung gibt. Die Landesleiter haben in dieser Hauptversammlung sich gegen diese Vorschläge klar ausgesprochen. Daher ersuche ich jetzt die zur Diskussion stehenden Landesorganisationen, diese demokratische Entscheidung auch zu akzeptieren und auch entsprechend korrekt ihren Mitgliedern zu kommunizieren und rüberzubringen. Es bringt nichts, einen Keil hier zwischen Landesorganisationen und Dachverband zu treiben, denn in Wahrheit haben ja die Landesverbände die Initiative ergriffen und den Dachverband gegründet, um gemeinsame Interessen durchzusetzen.
Themenwechsel, Michael, viele Österreicher hoffen ja bald das 50 Megahertz Band weiter als bisher nützen zu können.
Wir haben Gespräche geführt mit der obersten Fernmeldebehörde und wir haben dort mündlich das Okay bekommen, dass man unsere Wünsche bei der nächsten Änderung, die jetzt im Herbst stattfinden wird, also Änderung der Amateurfunkverordnung, berücksichtigen wird. Wie sehen unsere Änderungswünsche aus? Wir haben vorgeschlagen, die Regelung für das 6-Meter-Band dahingehend abzuändern, dass man nicht nur schmalbandige Betriebsarten wie SSB, CW zulässt, sondern eben auch FM. Denn gerade im Sonderfleck Minimum ist das Band sonst lange Zeit ungenutzt. Und das ist sehr schade, wir wollen dort experimentieren, wir wollen auch FM-Relais dort haben, wir wollen auch Portabelbetrieb machen und Mobilbetrieb. Die Ausbreitungsbedingungen auf dem 6-Meter-Band würden sich dafür hervorragend eignen und die Fernmeldebehörde steht nach Kontaktaufnahme durch den Dachverband mit zum Beispiel der Sendeleitung im ORF und anderen Nutzern des 6-Meter-Bands im Moment dem positiv gegenüber.
Ein anderes Thema, was die Frequenznutzung anbelangt, ist das 40-Meter-Band.
Ja, das ist ja schon bekannter. In Europa gibt es einige Fernmeldebehörden, die vorausgeprescht sind und die Bestimmungen bzw. Beschlüsse der World Radio Konferenz vorweggenommen haben, wo man ja das zusätzliche 100 kHz in dem für uns sehr schmalen 40-Meter-Band für den Amateurfunk auf sekundärer Basis zuordnet in Zukunft. Und einige dieser Behörden sind also schon, nein, falsch, wir müssen zurückfahren.
Okay, ja, kein Problem.
Einige dieser Verwaltungen in Europa haben ja das schon vorweggenommen und wir hoffen, dass unsere Behörde diesen Verwaltungen auch folgen wird und in dieser neuen Novelle auch von 7100 bis 7200 kHz auf sekundärer Basis und mit einer gewissen Sendeleistung von nicht mehr als 200 Watt für den Betrieb für Amateurfunk freigeben wird.
Michael, ein Thema, das uns immer wieder belagt im Amateurfunk, ist Powerline Communication. Wie steht es denn mit dem Verfahren bezüglich Oberösterreich?
Ja, Wolfgang, in diesem Zusammenhang darf ich einen Brief des Volksanwalts an den ÖVSV bzw. an Geschädigte zitieren. Der Volksanwalt schreibt hier, im Zusammenhang mit der von Ihnen eingebrachten Beschwerde betreffend die Powerline Communication der Lindstrom GmbH hat mir der Bundesminister für Verkehr, Innovation, Technologie, Vizekanzler Hubert Gorbach, als zuständige Berufungsbehörde im Verfahren die Verfahrensfortschritte mitgeteilt. Offensichtlich ist es im erstinstanzlichen Verfahren infolge unterschiedlicher Messmethoden des Amtssachverständigen und des Privatgutachters der Lindstrom GmbH zu unterschiedlichen Messwerten gekommen. Zur Aufklärung dieser Diskrepanzen wurde unter Beiziehung des Amtssachverständigen eine mündliche Verhandlung durchgeführt. Der Amtssachverständige hat nun neuerlich ein Gutachten ausgefertigt, welches am 17. Juni 2005 der Lindstrom GmbH zur Erstattung einer Stellungnahme binnen 4 Wochen übermittelt wurde. Die Berufungsbehörde beabsichtigt, im Anschluss eine Entscheidung zu fällen. Soweit das Zitat des Volksanwalts. Also wir hoffen auf ein rasches und positives Ende dieser Störungen in Linz.
Heuer, wenn wir gesprochen haben über Amateurfunkveranstaltungen, natürlich wie jedes Jahr gab es auch die Ham Radio in Friedrichshafen, die du besucht hast. Welchen Eindruck hast du von dort mitgebracht?
Ja, die Hemradio 2005 war ausgesprochen gut besucht. In den neuen Messehallen ist sie auch attraktiv gestaltet. Für mich immer wieder sensationell, wie viele Funkamateure man dort trifft und wie viele Technologien und Techniken man dort live sehen kann. Ich habe auch den Eindruck, dass die Qualität der Beratung bei den Fachfirmen wesentlich besser geworden ist. Man bekommt sogar nachher Schaltungsunterlagen per E-Mail nach Hause geschickt etc. Das werte ich also als ausgesprochen positiv für den Amateurfunk. Für den ÖVSV ist die Hemradio 2004 immer eine Möglichkeit, auch Kontakt mit unseren Mitgliedern zu haben und sozusagen aus erster Hand die Bedürfnisse der Funkamateure zu hören.
Was zeichnet sich für die Zukunft des Amateurfunks in Friedrichshafen ab? Welches Flair herrscht dort?
Ja, die Zukunft des Amateurfunks wird natürlich viel diskutiert in Friedrichshafen. Auf der einen Seite sieht man Revival von CW und den bekannten Betriebsarten. Auf der anderen Seite gibt es eine größer werdende Gruppe, die sich darüber Gedanken macht, wie der Amateurfunk den Weg in die digitalen Betriebsarten findet. Wobei ich da nicht von RTTY spreche oder PSK 31, nein, ich meine digitale Sprache, also digitalisierte Sprache. Seien wir ehrlich, wenn wir heute einen Scanner über die Bänder laufen lassen, in Kürze wird Funkamateur oder Funkdienst der Amateurfunker der einzige sein, der noch analog sendet. Alle anderen senden mit Tetra oder Sekt oder GSM, UMTS, was auch immer. Ich glaube, der Amateurfunk muss auch diese Technologien verwenden und man kann sie auch verwenden.
Also eine ganz interessante neue Perspektive. Michael, herzlichen Dank für das Reinkommen in die heutige Sendung, fürs Gespräch. Ich wünsche dir noch schönen Aufenthalt hier bei den Amateurfunktagen 2005.
Dankeschön, lieber Wolfgang, und schöne Grüße an alle Zuhörer.
Amateurfunktage 2005, heute noch hier auf dem Gelände der Schulzhütten in Altlenkbach in Niederösterreich. Ich habe gerade vom Oskar O1 OBW den Hinweis gekriegt, jetzt eröffnet er für die, die hier sind, natürlich für die, die jetzt noch anreisen wollen, wieder die Pforten des Stadels und das Vereinsservice hat sozusagen wieder geöffnet. Oskar, ich wünsche dir viele Einkäufer, viele Interessenten. Ja, die Amateurfunktage 2005 sind also heute noch bis über Mittag, im Laufe des Nachmittags kann man natürlich auch noch zu uns stoßen. Es wird dann natürlich ein bisschen schütterer schon werden. Aber jetzt können Sie sicher noch über Mittag ein paar schöne Stunden mit den Funkamateuren hier verbringen.
Hier ist Oskar Echo 3, X-Ray November Bravo mit dem Österreich-Rundspruch.
Und wir kommen somit zum letzten Beitrag der heutigen Sendung. Und das ist die Zeitschriftenschau.
Es begrüßt Sie Helmut Hofbauer, OE1 Hotel Oskar Alpha. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Sommer. Vielleicht nicht gerade in Österreich, wo er ja nicht besonders gut war. Heute möchte ich noch eine Zeitschrift mit dem Datumsaufdruck August besprechen. Im Augustheft von Funk findet man einen Praxistest unter dem Titel E-Tech IP100 Betriebsfunk Großamateurartung heißt es. Nicht wenige Funkamateure betreiben ihr Hobby mit ausgemusterten Betriebsfunkgeräten von Ascom, Bosch, Motorola, SEL oder Telefunken AEG. Der besondere Reiz liegt zum einen in deren Robustheit und ausgezeichneten Betriebseigenschaften, zum anderen vor allem bei aktuelleren Geräten in dem Bemühen, sie auch selbst programmieren zu können. Von E-Tech gibt es nun zwei Handfunkgeräte für Betriebsfunk im 2-Meter-Band und im 70-Zentimeter-Band, die der Hersteller auch dem Funkamateur ans Herz legt. Das 2-Meter-Gerät hat die Typenbezeichnung E100, was in diesem Beitrag beschrieben wird. Das 70-Zentimeter-Gerät hat die Typenbezeichnung E400. Weiter heißt es, Betriebsfunkgeräte werden für Benutzergruppen gebaut, die lediglich eine zuverlässige Funkverbindung benötigen und ansonsten von der werkseigenen Technik unbehelligt bleiben wollen. Entsprechend sehen die Geräte meist aus. Abgesehen von Bündelfunkgeräten gibt es nur wenige Tasten und inzwischen auch keine Drehknöpfe mehr. Wichtig sind die Geräteeigenschaften wie saubere Sendesignale, geringe Nebenausstrahlungen, IM-Festigkeit und hohe Nachbarkanalselektion. Im üblichen Amateurfunkalltag sind solche Eigenschaften nicht direkt lebenswichtig, doch laufen beispielsweise zur Friedrichshafener Ham Radio mit ihren beispiellosen Funkdichte gerade Betriebsfunkgeräte zu Höchstform auf. Wie man das Gerät an die Bedürfnisse des Amateurfunks adaptiert, kann man nachlesen unter dem Zwischentitel Bedienumfang wird programmiert. Es heißt hier, zur Bedienung. An der Oberfläche rechts hat das Gerät einen Drehknopf ein-, aus- und Lautstärke. Ganz links befindet sich der SMA-Antennenanschluss. Unterhalb des grün beleuchteten LC-Displays befinden sich 6 blau hinterleuchtete Tasten, von denen 3 in ihrer Funktion programmiert werden können. Die übrigen 3 Up-Down-Freischaltung und der Beendigung der Eingabe. An der linken Geräteseite befinden sich PTT- und Monitor-Taste. An der rechten Seite unter einer massiven per Innensechskantschraube, also einer Inbusschraube befestigten Abdeckklappe, befindet sich eine vierfach belegte Klinkenbuchse für ein externes Speaker-Mic oder einen Anschluss eines Programmierkabels. Zu den Geräteeinstellungen. Über ein Set-Menü mit maximal 27 Positionen werden alle Geräteparameter zugänglich, wobei bei einer ersten Programmierung festgelegt wird, wie groß der Einstellungsumfang am Gerät danach ohne PC sein soll. Als Fazit heißt es am Ende dieses Beitrags, im praktischen Betrieb erfreut sich das IP100 unter anderem durch seine ausgesprochene 12,5 kHz Tauglichkeit, sowohl sende- als auch empfangsmäßig. Der eingebaute Lautsprecher ist von der kräftigen Sorte. Überhaupt beeindruckt die robuste mechanische Ausführung des Gerätes und auch die Empfangsstromaufnahme. Die Programmiersoftware ist umfassend und dazu noch komfortabel bedienbar. Rein optisch gleichen sich aktuelle Handfunkgeräte für Betriebs- und Amateurfunk zunehmend an und so fällt das IP100 nicht sonderlich auf. Ergänzt wird dieser Praxistest durch ein ausführliches Messprotokoll. Damit beende ich die heutige Zeitschriftenschau. Am Mikrofon war Helmut Hofbauer. Auf Wiederhören.
Ja, soweit die Zeitschriftenschau von unserem Helmut. Heute haben wir es wieder geschafft, die Stunde zu überschreiten mit dem Rundspruch. Kein Wunder, hier waren sehr viele Dinge zu hören, zu sehen bei den Amateurfunktagen 2005 in Alt-Lenkbach. Die nächste Sendung kommt in 14 Tagen pünktlich und wieder aus dem Studio. Das heißt, es gelten für die Übertragung, für den Empfang wieder alle Regeln wie auch sonst. Das heißt, alle Verbindungsstationen wieder in der gewohnten Weise und die Aussendung auf Simplex S22 von meinem Studiostandort in Wien 23 wird dann auch wieder normal laufen. Bestätigungsverkehr gibt es heute im 80 Meter Band von Kurtoi 3 Uniform Romeo Alpha. Ferner denke ich, dass OE1 Foxtrot Whisky Uniform, OE1 Whisky Sierra Sierra auch wieder ihre Bestätigung entgegennehmen. Bestätigungsverkehr ist nicht vorgesehen auf dem Kanal R1, auf dem wir jetzt die technische Übertragung des Rundspruchs hier aus Alt-Lenkbach durchgeführt haben. So, bedanke mich also fürs Zuhören. Heute können Sie noch ein bisschen zu uns heraufschauen. Es ist sicherlich noch sehenswert, die Schulzhütten zu besuchen und das Veranstaltungsgelände der Amateurfunktage 2005. Auf Wiederhören sagt OE1 Whisky Bravo Sierra und für heute noch einen schönen und angenehmen Sonntag.
Hier ist Oskar Echo 3, X-Ray November Bravo mit dem Österreich-Rundspruch.
Der Österreich-Rundspruch. News, Infos und Wissenswertes rund um den Amateurfunk.